Jetzt aber erstmal in die Nachrichten hinein und wir machen uns einen kleinen Überblick, was so los ist. Wir haben heute den 20.06.2025. Es ist 12.32 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit und es ist bei dem einen oder anderen sehr warm. Und vielleicht Brückentag. Wir starten jetzt, ich habe ein bisschen was zusammengesucht, wir starten mit einem ganz kleinen Faktencheck. Das finde ich eigentlich auch ganz aber wichtig umso mehr. Und zwar gibt es hier ein Phänomen, auf das ich jetzt aufmerksam mache, dass es viel in Social Media gibt, aber eben auch in klassischen Nachrichten. Und ich will ganz kurz es anschneiden. Berichte über massiven Datenklau. Zahlreiche Medien warnen heute, also am 20.06., vor einem angeblich massiven Datenleck. Bis zu 16 Milliarden Zugangsdaten von Konten, unter anderem bei Apple, Facebook oder Google, sollen betroffen sein. Quelle ist allerdings stets die Webseite Cybernews. Die Redaktion von Heise hält die Berichte für überzogen. Cybernews sei in der Vergangenheit mit, Zitat, massiven Übertreibungen und dem sensationsheißerischen, erheischenden Anpreisen von Funden auffällig geworden. Zwar sollten Nutzer generell achtsam bleiben und gegebenenfalls bei Verdacht Passwörter ändern, sowie das Aktivieren von Mehrfachauthentifikatoren in Betracht ziehen. Es gäbe aber keinen Grund zur Panik wegen der nun angeblich neuen Enthüllung von Cybernews. Also der Grund, warum das relevant ist, ist, weil das eben in gerade klassischen Nachrichtenplattformen auch gerne passiert. Also Nachrichten, die kopiert werden und sich auf andere beziehen, die auch nur kopieren, die das alle irgendwie aus einer Quelle haben. Deswegen hier der Hinweis, ne? In diesem Fall scheint es wohl jetzt mal offen genug kommuniziert zu sein, dass es da kein großes, also da sollte man, ich würde da jetzt einfach abwarten. Ich glaube, es ist schon ein Hinweis, wenn man sagt, oder es ist schon ein komischer Vibe, wenn man sagt, dass das alles nicht so bedeutungsvoll zu sein scheint. Das passiert halt eben auch. Und das passiert jetzt nicht nur in diesem Fall, sondern auch mit anderen Themen. Deswegen immer Obacht. Aber dafür bin ich ja auch da. Ich habe ja auch ein bisschen Vorkorrektur hier. Ne? Ein bisschen zumindest. Mir passiert das aber auch, will ich ganz klar sagen. Ne? Das wird mir sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch passiert sein. Da muss man ständig dranbleiben. Das ist der erste kleine Hinweis. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn da tatsächlich was dran ist. Wenn tatsächlich 16 Milliarden Zugangsdaten verbreitet wurde. Ne? Jeder Zugang. Jeder. Doppelzugänge. Dreifachzugänge. Alles weiß jeder. Ne? Ich weiß alles jetzt. Ich kann mich überall einloggen jetzt. Gucken wir mal in die Süddeutsche. Der Fiebertraum im Iran und Israel entwickelt sich ja in einer sehr beständigen Art und Weise. Und jetzt gibt es was Neues aus den Vereinigten Staaten. Und das betrifft Donaldo El Taco Trump. Man staunt immer wieder über diesen Mann. Tagelang hatte Donald Trump nun fast schon kokettierende Weise über einen Kriegseintritt der USA im Iran nachgedacht. Und zwar in aller Öffentlichkeit. Wir wollen einen totalen, vollständigen Sieg, sagte er beispielsweise am Donnerstag im Oval Office. Vielleicht müsse man dafür kämpfen, vielleicht aber auch nicht. Hinter seinem Schreibtisch standen in diesem Moment die Fußballer von Juventus Turin.
Ich kann nicht mehr.
In ihren Gesichtsausdrücken war abzulesen, dass sie sich nicht den geringsten Reim darauf machen konnten, was da gerade vor sich ging. Aber so oder so ähnlich geht es derzeit der halben Welt. Man starrt auf das Handy-Display und wartet auf den Augenblick, in dem der US-Präsident den Einsatz von Bunkerbrecher-Bomben anordnet. Vielleicht während der FIFA-Präsident oder der Linksverteidiger von Juve neben ihm steht. Zuletzt sah es so aus, als wäre es nur noch eine Frage von Stunden, vielleicht Minuten, bis die Amerikaner an der Seite Israels, in den Krieg eintreten würden. Am Mittwochabend meldeten erste US-Medien, die Entscheidung sei gefallen. Trump habe Luftschläge gegen iranische Atomanlagen autorisiert. Dann trat am Donnerstag um die Mittagszeit in Washington Caroline Levitt vor die Kameras. Die Sprecherin des Weißen Hauses verlas ein Statement, das sie als direktes Zitat des Präsidenten ankündigte. Basierend auf der Tatsache, dass es eine beträchtliche Chance für Verhandlungen gibt, die in naher Zukunft mit Iran stattfinden könnten oder auch nicht, werde ich meine Entscheidung, ob wir es tun, in den nächsten 2 Wochen treffen. Das klang zum einen so, als ob es plötzlich doch wieder im Raum für Verhandlungen geben würde. Zugleich hört es sich nach an wie ein neues 14-tägiges Ultimatum an den Iran, das so etwas wie der Nachfolger des bereits abgelaufenen 60-Tage-Ultimatums und eines am Mittwoch aufgerufenen ultimativen Ultimatums werden könnte. Kurzum, Die Stellungnahme fügte sich gut in die rätselhafte amerikanische Kommunikationsstrategie zu diesem Thema ein. Es ist nicht einfach, die Kehrtwende zu zählen, die der US-Präsident in dieser höchsten heiklen Frage zuletzt unternommen hat. Monatelang hatte er seine Regierung auf ein neues Atomabkommen mit Iran hingearbeitet. Eines von der Art, wie es Präsident Barack Obama einst ausgehandelt und Trump in seiner ersten Amtszeit dann einseitig aufgekündigt hatte. Dass Iran besser nicht in den Besitz von Atombomben kommen sollte, da sind sich in den USA ausnahmsweise fast alle einig. Aber Trump braucht den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu seit seiner Amtsantritt im Januar offenbar mehrfach von einem Präventivschlag gegen Teheran ab, weil sie alle Bemühungen um einen Deal zerstören würde. In einem ersten Statement im Namen von Außenminister Marco Rubio teilte die US-Regierung mit, dass sie mit den Luftanschlägen nichts zu tun habe. Womöglich hat Trump seine Meinung in den darauffolgenden Tagen geändert, weil die Luftschläge Israels militärisch erfolgreich waren und Netanyahu als starker Mann dastehen ließ. Erfolg und Stärke, wo beides zusammenkommt, das beeindruckt Trump. Neben dem unzähmbaren Netanyahu wie ein schwacher und manipulierter Präsident zu erscheinen, kommt für Trump nicht in Frage. Der New York Times zufolge rief er mehrere Journalisten an, um sie darauf hinzuweisen, dass seine Rolle bei diesen Angriffen größer sei.
Dieser Vollidiot, Alter.
Der Außenminister sagt, wir haben mit den Kämpfen nichts zu tun. Trump sieht, oh mein Gott, die Bomben sind voll erfolgreich. Guck mal, wie stark der Netanyahu aussieht. Und Trump ruft Journalisten an und sagt, also vielleicht haben wir doch was damit zu tun. Wenn du, bist du bereit? In deiner Presse zu schreiben, dass wir vielleicht doch was damit zu tun haben, damit ich auch stark aussehe. Was aber gleichzeitig die Aussagen von Marco Rubio komplett kaputt macht, weil die Aussage ja getätigt wurde, um weiter in Verhandlungen mit dem Iran zu treten. Wie kann man nur so ein fragiles Ego haben? Ich bin der Meinung, man sollte langsam darüber nachdenken, ob Männer nicht grundsätzlich zu emotional sind, um solche wichtigen Entscheidungen zu treffen. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Engen politischen Vertrauten erzählte er, dass er nun zu einer aktiveren Rolle der USA tendiere. Er beorderte einen zweiten Flugzeugträger in die Region, ließ zusätzliche Kampfjets dorthin verlegen und schickte Tankflugzeuge auf den Weg, die für einen längeren Einsatz gegen Iran unabdingbar wären. Vor allem aber ließ er durchsickern, dass er detailliert berechnen lasse, wie er das Kernstück des iranischen Atomwaffenprogramms mit einem Luftangriff zerstören lassen könnte. Tagelang waren die amerikanischen Medien voll mit Illustrationen, wie die mächtigste nicht-atomare Bombe der Welt, GBU-57, 30.000 Pfund schwer, bis zu 60 Meter tief in den befestigten Felsboden eindringen könnte. Beinahe bis zu den unterirdischen Bunkern der Förderanlagen, in denen das iranische Regime Uran anreichert. Israel fühlt die bunkerbrechende Bombe nicht im Arsenal. Trump ließ verbreiten, er sei kurz davor, sie von US-Bombern abwerfen zu lassen. Am Dienstag bedrohte der Revolutionsführer Ali Chemeney persönlich, Zitat,
wir wissen genau, wo der sogenannte oberste Führer sich versteckt,
und verlangte dessen bedingungslose Kapitulation.
We know where you are. I maybe kill you, maybe not. I'm not sure, maybe later.
Oder wenn ich nicht wüsste, was ich hier vorlese, dann würde ich auch, also wirklich, ne, es ist vollkommen irre. Es ist wirklich vollkommen Banane. Vollkommen Banane. Wer oder was Trump nun stattdessen zu seinem neuerlichen 14-Tage-Ultimatum bewegt haben könnte, vielleicht waren es die Europäer. An diesem Freitag wollen sich die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Genf mit ihren Kollegen aus Teheran treffen, um die Möglichkeiten einer Verhandlungslösung auszuloten. Gegen diesen Erklärungsansatz spricht, seit wann schert sich Donald Trump darum, was die europäischen Außenminister machen? In Bezug auf Iran hat er den Europäern nie über den Weg getraut, weil sie das Atomabkommen unterstützen. Demonstrativ schloss er sie auch von den Gesprächen mit der Ukraine und Russland aus. Oder war vielleicht der steigende Ölpreis Grund dafür? Nach Israels Angriff schnellte er um mehrere Prozentpunkte in die Höhe. Ein zweites Mal bei Trumps Kapitulationsforderung. Für den US-Präsidenten ist jetzt der falsche Zeitpunkt für solche Nachrichten. Eben erst haben sich die Marktverwerfungen etwas gelegt, die er mit seinen Zöllen auslöst. Für den Herbst stehen wieder Leitzinssenkungen auf dem Programm, auf die Trump schon lange drängt. Einen Teuerungsschub wegen steigenden Ölpreisen kann der Präsident nicht brauchen. Er hat den Amerikanern billiges Benzin für ihre Roadtrips im Sommer versprochen. Bedenken brachten auch Sicherheitsstrategen an, weil die iranische Marine bisher von israelischen Angriffen weitestgehend verschont blieb. Iran ist weiterhin in der Lage, die Straße von Hormus zwischen der persischen und der arabischen Halbinsel abzuriegeln, zum Beispiel mit Minen. Das würde den internationalen Handel stark beeinträchtigen und eine Rückzugsroute für amerikanische Kriegsschiffe unterbrechen. Öffentlich in den Wind geschlagen hat Donald Trump den innenpolitischen Widerstand gegen einen Angriff auf Iran. Spurlos geht der Streit in seiner Fangemeinde indes nicht an ihm vorbei. Das Ende der endlosen Kriege war eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. America first. Ein Bruch damit würde ihn politisches Kapital kosten, obwohl ihm eine Mehrheit seiner Gefolgschaft vorerst bedingungslos treu bleiben dürfte. Mit Tucker Carlson stritt sich der Präsident sogar in den sozialen Medien, weil seine früheren Lieblingsmoderator bei Fox News gegen seine Einmischung der USA in Iran anredet. Auf dem Sender selber sind inzwischen beinahe nur noch Falken zu sehen und hören, die ihrem wichtigsten Zuschauer im Weißen Haus pausenlos einhämmern, ein Angriff sei nun dringend notwendig. Zu den wortgewaltigsten gehört Mark Levin, der sich vor kurzem zum privaten Lunch mit dem Präsidenten gesellen konnte. Trump will allerdings um jeden Preis den Eindruck vermeiden, er lasse sich von Interessengruppen steuern. Oh mein Gott. Also, darauf möchte ich ganz kurz eingehen, weil das ist ein Kernverständnis, das man haben muss, um Donald Trumps Politik zu raffen. Der Grund, meiner Ansicht nach, meine Einschätzung, warum Donald Trump so eine Politik macht, ist, weil er ist vollkommen senil. So, das ist ein 78-jähriger alter Opa, ne? Der kann gerade so noch die Propaganda vor sich hin reden und darum redet er auch immer wieder von Biden und so. Der ist vollkommen senil. Sein Geisteszustand ist nicht dazu in der Lage, 79, Entschuldigung, komplexe Verfahren zusammenzusetzen. Ja, das war ja bei seiner ersten Amtszeit schon schlimm, aber jetzt ist es halt besonders schlimm. Ne? Der ist halt vollkommen ungeeignet. So wie Biden halt auch ungeeignet war, ist halt jetzt eben auch ungeeignet. Und der Grund, warum man so eine Flip-Flop All-Over-the-Place-Politik sieht, ist, weil er das sagt, was jeweils der entsprechende Charakter, der am längsten an seinem Oval Office-Tisch steht, von sich gibt, wiederholt. Der hat so viele Leute, die an ihn rankommen und Einfluss nehmen können, und das in unterschiedlicher Frequenz, dass er eben genau das so immer wieder gibt. Abhängig davon, wer an seinem Schreibtisch steht und ihn mit was auch immer voll labert, ändert sich halt die entsprechende Politik. Und das hat zur Folge, dass Berater nicht beraten, sondern Berater entscheiden und abhängig davon, welcher Berater gerade da ist, andere Entscheidungen getroffen werden. Es dreht sich komplett. Je nachdem, wer da steht, entscheidet darüber, was der Präsident macht. Das ist fucking insane. Das ist wirklich, what? Vollkommen verrückt. Es ist vollkommen verrückt. Nicht besonders hilfreich waren da widersprüchliche Einschätzungen, wie nahe der Iran eine Atombombe ist. Seine eigenen Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard sagte im Kongress, weder arbeite Iran an einer Atombombe, noch habe Chamenei ein solches Programm angeordnet. Mir ist egal, was sie sagen, knurrte Trump am Rande des G7-Gipfels. Seine Sprecherin Carolyn Leavitt bekräftigte am Donnerstag, es sei völlig klar, Zitat, Iran hat alles, was er benötigt, um eine Atombombe zu erlangen. Es würde nur ein paar Wochen dauern, um die Produktion dieser Waffe abzuschließen, wenn Irans oberster Führer es anordnen würde. Nicht nur Trumps Mega-Gefolgschaft erinnert sich angesichts der vielen offenen Fragen an die Bush-Regierung, die Hinweise auf Massenvernichtungswaffen im Irak erfand, um eine Invasion zu rechtfertigen. Ja, wichtig ist das tatsächlich auch, wenn Amerika bzw. wenn westliche Nationen, ganz besonders Amerika, sagen, da gibt es Massenvernichtungswaffen, wir müssen die verhindern, dann sollte man auf jeden Fall skeptisch bleiben. Muss man. Man muss da skeptisch bleiben, weil das ist, da kann man sagen, man lernt da einfach aus Fehlern. Bevor nun Trump als Kriegspräsident auftritt und seinen Traum aufgeben muss, den Friedensnobelpreis zu erhalten, hat der Iran also ein weiteres Ultimatum gestellt. Applaus und Kritik hielten sich in den USA zunächst die Waage. Der Präsident widerstehe der Kriegstreiberei und gebe der Diplomatie eine Chance, lobten die ein. Trump habe zuerst geblinzelt und werde in 2 Wochen wieder vor der gleichen schwierigen Entscheidung stehen, kritisieren die anderen. Jedenfalls sind da nun diese 2 Wochen, in denen vielleicht Israel das Problem löst oder Europa eine Lösung vermittelt. 2 Wochen, in denen Trump keine unpopuläre Entscheidung treffen muss. 2 Wochen seiner Lieblingsfrist, die er auch Russland und der Ukraine schon mehrfach auferlegt hat. Ein ums andere Mal ließ er sie verstreichen. Vollkommen folgenlos. Sehr interessanter Artikel, einfach aufgrund der Tatsache, dass er so ein bisschen zusammenfasst, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, seit letzter Woche, seitdem der Fiebertraum losgetreten wurde und die Einmischung von Trump passiert oder eben nicht passiert. Das ist vollkommen crazy. Also es ist wirklich, der Juventus-Turin steht im Hintergrund und Präsident Trump. Oh Gott, Alter. Oh no. Eieiei. Oh Gott. Ich muss mir immer wieder sagen, die haben den da einfach gewählt. Ne? Also es ist, der ist einfach, ne? Die sind ein vollkommener, also ein totaler Fiebertraum. Puh. Zum Glück ist er alt. No? Zum Glück ist er alt. Gucken wir mal in den nächsten Artikel. Es geht um eine Sache, die auch ein bisschen durch die Medien gepeitscht wird. Und zwar Jens Spahn. Jens Spahn hat ein kleines Imageproblem. Ich habe dazu einen Artikel aus dem ZDF, der ein bisschen Aufschluss darüber gibt, was denn jetzt hier eigentlich los ist. Weil das ist ja auch ein sehr komplexer Fall, der sich über mehrere Tage erstreckt. Und der ein oder andere versteht gar nicht, was passiert denn da jetzt? Deswegen hier ein zusammenfassender Artikel. Hat Jens Spahn in der Corona-Zeit überteuert Masken geschafft? Es geht um die Frage, ob Jens Spahn während der Corona-Pandemie als damaliger Gesundheitsminister zu viel Geld ausgegeben hat für Masken. Im Raum steht unter anderem der Vorwurf, Spahn habe dem Logistikunternehmen Fiege aus seiner Heimat einen Auftrag ohne Ausschreibung erteilt. Es soll um 1,5 Milliarden Euro gegangen sein. Spahn soll davor gewarnt worden sein, diesem Unternehmen einen Auftrag zu erteilen. Maskenlieferanten von einst warten nach eigenen Angaben noch auf Geld und reichten Klagen ein. Woher stammen denn die Vorwürfe? Aus einem Bericht, der unter dem damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach entstanden ist. Geschrieben hat ihn die Sonderermittlerin Margarete Sudhoff, die zuvor als Staatssekretärin im Verteidigungsministerium für Controlling zuständig war. Dieser Bericht soll seit Monaten vorliegen. Er ist aber nicht öffentlich. Selbst Spahn sagt, er kenne den Bericht nicht. Allerdings zitieren Medien seit Tagen zumindest stellenweise daraus. Ein zentraler Vorwurf soll demnach sein, Spahn habe seinerzeit eher dem Team Ich angehört statt dem Team Staat. Bedeutet, Spahn soll wenig teamfähig gewesen sein und vor allem auf eigene Rechnung gehandelt haben. Warum ist denn der Bericht nicht öffentlich? Weil sich Karl Lauterbach, als er noch im Amt war, dagegen entschieden hat. Lauterbach sagt nämlich, Zitat, in der heißen Phase des Wahlkampfs oder in meiner kommissionarischen Zeit als Minister habe ich das Gutachten nicht veröffentlicht. Lauterbach macht keine Geheimnisse daraus, dass er gerne Minister geblieben wäre, auch unter Schwarz-Rot. Hat er also das Gutachten auch deshalb nicht veröffentlicht, um damit einen potenziellen Koalitionspartner nicht zu verärgern und so seine Chancen zu wahren? Auch die jetzige Gesundheitsministerin Nina Wagen veröffentlicht den Bericht nicht. Muss denn ein solcher Bericht nicht öffentlich sein? Ja, sagt Arne Semsrott von Frag den Staat. Der Sudhoff-Bericht dürfte nicht geheim bleiben. Die Maskenaffäre muss vollständig aufgeklärt werden. Die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, ob die Vorwürfe der Milliardenverschwendung begründet sind oder nicht. Ähnlich äußerte sich auch Ines Schwertner, Vorsitzende der Linken, und sagt, Zitat, es muss dringend volle Transparenz hergestellt werden. Der Bericht muss ganz veröffentlicht und idealerweise von einem Untersuchungsausschuss ausgewertet werden. Beide berufen sich auf das Informationsfreiheitsgesetz. In ihm heißt es, Zitat, jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Semsrott sagt, der Bericht müsse auch nach dem Informationsfreiheitsgesetz herausgegeben werden. Was spricht denn jetzt gegen eine Veröffentlichung? Das Bundesinnenministerium verweist darauf, dass das Informationsfreiheitsgesetz Ausnahmen kenne, zum Beispiel ein laufendes Verwaltungsverfahren oder der Schutz persönlicher Daten von Dritten. Genau darauf beruft sich das Gesundheitsministerium. Semsrott widerspricht wiederum. Selbst wenn Teile schützenswert wären, könnte der Bericht mit geringfügiger Schwärzung veröffentlicht werden. Ministerin Wagen will kommende Woche im Bundestag Stellung nehmen. Der Haushaltsausschuss habe Wagen zu seiner nächsten Sitzung eingeladen, so ein Sprecher. Diese Einladung wird die Ministerin auch nachkommen. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass Wagen dem Ausschuss den Bericht selbst vorlegt, sondern eine Art Zusammenfassung referiert. Was sagt denn Spahn selbst? Spahn selbst wollte sich auf ZDF-Anfrage nicht äußern. Er ist aber am Mittwoch zu Gast in einer ZDF-Sendung von Lanz. Am Sonntag hatte sich Spahn bereits zur ARD geäußert. Zu Beginn der Pandemie seien Masken und Schutzausrüstung knapp gewesen, so Spahn. Zitat, in der damaligen Zeit haben wir nicht nach Vergaberecht Masken beschafft. Dies sei in der Bundesregierung miteinander vereinbart worden. Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf einen entsprechenden Beschluss des damaligen Krisenstabs. Spahn sprach sich außerdem dafür aus, den Sudhoff-Bericht zu veröffentlichen. Kann Spahn das jetzt alles noch gefährlich werden? Das ist zumindest denkbar, sagt Dorte Färber, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Gefährlich könnte die Maskenaffäre für Jens Spahn vor allem dann werden, wenn sich bei einer Veröffentlichung des Berichts herausstellt, dass er falsche Aussagen gemacht hat. Gefährlich für Spahn wäre auch, wenn es aus den Reihen der Union Kritik an seinem Krisenmanagement gäbe. Bislang ist das aber der Gegenteil der Fall. Die Fraktion liefert in einem sogenannten Informationspapier-Beschaffung Argumente zur Verteidigung Spahn. Der Bericht der Sonderermittlerin sei parteipolitisch motiviert. Es gehe erkennbar darum, das frühere Pandemie-Management zu diskreditieren. So, jetzt mal alles dahingestellt. Ich gehe langfristig davon, also ich würde mir wünschen, dass das langfristig auch entsprechend veröffentlicht werden muss. Ja, also es gibt kein Weg darum. Jens Spahn war ein katastrophaler Gesundheitsminister. Aber nicht nur wegen der Maskenaffäre, sondern weil der eben auch Folgendes angeordnet hat. Und das spürt jeder von euch. Jens Spahn hat angeordnet, dass die Krankenkassen ihre gesamten Rücklagen verbrauchen müssen, bevor sie die Preise für die Preise erhöhen. Also sie durften nicht die Krankenkassenbeiträge erhöhen oder die Beiträge durften allgemein nicht erhöht werden, bis die Rücklagen komplett aufgelutscht sind. Und das hat zur Folge gehabt, dass man natürlich eine Verzögerung der Erhöhung hatte, aber dann eine viel größere Erhöhung. Das ist eine Katastrophe. Eine vollkommene Katastrophe. Das ist das eine. Und das andere ist, bei der Masken, also, oh Gott, ich werde jetzt hier einen Spahn in Schutz nehmen. Oh mein Gott, das ist ganz schlimm. Tut mir leid, ich entschuldige mich vorab an dieser Stelle. Aber ich habe eine Wiedergutmachung geplant. Listen. Oh. Dass Jens Spahn diese vergabefreien Masken bestellt hat, ich glaube, das ist gar kein Problem. Ich glaube, da sollte man sich gar nicht drauf konzentrieren. Wenn es um die Maskenaffäre geht, geht es weniger darum, dass Jens Spahn für 4 Euro, ich glaube 4 Euro war damals pro Maske, dass er sagt, wenn wir Masken liefert kriegen, bezahlen wir 4 Euro pro Maske. Obwohl Experten gesagt haben, Bruder, das ist mit 2,50 Euro, ist das gut bezahlt. Da würde ich sagen, die Notfallsituation, die das 4,50, ja okay, die Notfallsituation der Corona-Pandemie rechtfertigt das. Real Talk. Ich glaube, die Notfallsituation der Corona-Pandemie rechtfertigt das. Die Initiative dazu ist okay. Das Problem an diesem Maskenaffären-Ding ist nicht eine Maskenaffäre, es ist eher eine korrumpierte Logistikaffäre. Es spricht sich natürlich unter Maskenaffäre leichter aus, aber das Problem daran ist nicht die Tatsache, dass er zu teuer Masken eingekauft hat und gesagt hat, wir nehmen alles an, sondern dass er den Logistikdienstleister aus seiner Heimat trotz der Aussagen, dass das nicht funktionieren wird, weil der vollkommen überlastet sein wird, genommen hat. Das ist die Krux. Dafür muss sich Spahn verantworten. Dass er aus seinem Wahlkreis einen scheiß, vollkommen unzuverlässigen Logistiker genommen hat, der dann unter der Masse von Masken, die gekommen sind, kollabiert ist. Das ist ja zusammengebrochen, absehbar. Beraterinnen und Berater haben gesagt, das kannst du nicht machen. Er hat es ignoriert und hat das in seinen Wahlkreis gepumpt. Das ist offensichtlich Vitamin B, Vetternwirtschaft, korrupt, you name it. So, das ist, what? Vollkommen, das ist so ein bisschen der Vorwurf. Dass die Masken zu teuer sind, da können sich andere Leute drüber streiten. Für mich, ja, sind sie viel zu teuer gewesen. Leider ist das im Zusammenhang mit der Extremsituation der Corona-Pandemie für mich etwas, was eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Wir waren, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Sache zurückerinnern könnt, aber Real Talk, das war eine extreme Ausnahmesituation und dass der die Preise, die vorgeschlagen waren, verdoppelt hat und gesagt hat, hier, wenn man das rückblickend bewertet, kann man sich sicherlich hinstellen und sagen, das kann nicht sein, das war viel zu teuer. Aber denkt euch mal bitte in die damalige Situation ein, Mitte 2020, da wurden diese Entscheidungen getroffen, nachdem überall die Lockdowns losgingen und keiner hatte Masken und alle hatten Panik, alle wussten nicht, was passiert, Impfstoffe ist nicht, alle waren in Aufruhr und dafür würde ich sagen, okay, alles klar, ist ein bisschen zu teuer gewesen, deutlich zu teuer, aber das mit dem Logistiker, da muss man hinterhergreifen. Also das mit dem Logistiker, das macht keinen Sinn. Warum man das in den eigenen Wahlbezirk reinpumpt, 1,5 Milliarden, das war, schlecht. Sehr, sehr schlecht. Ja, auch das mit den unendlichen Lieferungen. Da wurden eine Menge, also ich nochmal, ich stimme überein, da wurden eine Menge Fehler gemacht, aber ich verstehe, warum diese Fehler gemacht wurden. Und ich würde da ein bisschen differenzieren. Also ich differenziere da, wenn ihr nicht differenziert, mein Gott, dann scheiß auf Spahn. Also Jens Spahn ist wirklich, ich muss das mal sagen, ich finde den, der ist halt auch echt ein sehr uncooler Politiker und ein allem Anschein auch echt uncooler Mensch. So. Gucken wir mal in die Tagesschau, da habe ich nämlich noch was. Machen sich Polizisten strafbar. Seit dem 7. Mai gibt es an allen deutschen Grenzen verschärfte Kontrollen. Ihr Ziel? Irreguläre Migration verhindern. Auch Asylsuchende können seitdem an den Landesgrenzen zurückgewiesen werden. Der neue Bundesinnenminister Dobrindt hat dies kurz nach seinem Amtsantritt angewiesen und folgendermaßen begründet. Es ist eine Maßnahme, die wir für notwendig erachten, um einer Überforderung der Kommunen und einer Überforderung der Systeme entgegenzuwirken. Dafür ließ er gezielt eine mündliche Weisung aus dem Jahr 2015 zurücknehmen, die dem entgegenstand. An allen deutschen Grenzen kam es zwischen dem 8. Mai und dem 4. Juni zu rund 3.300 Zurückweisungen, beispielsweise wegen abgelaufener Visa. 160 Personen wurden aufgrund der neuen Weisung zurückgeschickt. Der Sachverständigenrat für Integration und Migration berät die Bundesregierung in Migrationsfragen und hat Dobrindt scharf kritisiert. Zurückweisungen sind nach EU-Recht nicht zulässig. Nur im absoluten Notfall darf ein Land das europäische Asylrecht umgehen. Den hat Dobrindt zwar geltend gemacht, doch Birgit Glorius, die stellvertretende Vorsitzende des Sachverständigenrates und Professorin an der TU Chemnitz, widerspricht. In den Kommunen bestünden zwar angestrengte Situationen in allen Infrastrukturbereichen, die Neuzuwanderung betreffen. Zitat, aber das ist regional sehr unterschiedlich. Und es ließe nicht nur alleine im Asylzugang insgesamt an überlasteten Strukturen, die über Jahre nicht richtig ausgestattet wurden. Ebenso am Fachkräftemangel. Und wenn man das nur etwas genauer anschaut, bleibt da sehr wenig übrig von einer wie auch immer gearteten Notlage. Diese Ansicht vertrat auch das Verwaltungsgericht Berlin, als es am 2. Juni entschied, dass die Zurückweisung von drei Somaliern nach Polen rechtswidrig gewesen ist. Das Gericht mahnte an, europäisches Recht sei anzuwenden und es fehlte an der hinreichenden Darlegung einer Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Dabei hatte Dobrindt schon am Tag der Verkündung des Berliner Urteils erklärt, dass er seine Erklärung nachliefern werde, worin der Notstand genau bestehe. Diese Aussage wiederholte er einen Tag nach der Sendung bei Maischberger. Außer der Erklärung, dass die Kommunen überlastet seien, gab es bislang aus seinem Ministerium keine weiteren Begründungen, auch nicht auf Nachfrage. Doch Dobrindt hält weiterhin an seinen Anordnungen fest, da das Urteil aus Berlin eine Einzelfallentscheidung sei. Eine andere Haltung vertritt Romy Klimke, Europarechtlerin von der TU Dresden. Zitat, das Verwaltungsgericht Berlin macht vielmehr sehr deutlich, dass es sich um einen Fall handle, der wahrscheinlich bei 98-99%iger anderer Geflüchteter, die an der Grenze zurückgewiesen werden, auch in Zukunft in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch Zurückweisungen zurückgewiesen werden, sich ganz ähnlich darstellt. Das Berliner Urteil habe eine relativ klare Signalwirkung. Umso weniger überzeugend sei Dobrindts Argument, dass es sich um Einzelfallentscheidungen handelt. Doch die Anordnung des Bundesinnenministers und die unterschiedlich interpretierte Rechtslage sorgen bei den Beamten vor Ort für Verunsicherung. Die Gewerkschaft der Polizei fordert eine schnelle und allgemeinverbindliche Klärung der Sachlage. Denn in der jetzigen Situation könnten sich Polizisten an der Grenze strafbar machen. Ich möchte das unweigerlich klar machen, weil das ist wichtig, dass jetzt nicht könnte. Polizeibeamte, Bundespolizisten an der Grenze machen sich mit Asyl-Pushbacks und Zurückweisungen im Augenblick strafbar. Nicht ob oder wenn oder was, sie tun das. In diesem Augenblick, jeder Polizeibeamte, der das an den deutschen Außengrenzen nach Polen oder wo er noch immer macht, machen sich strafbar. Sie offensichtlich, ein Gericht hat das bereits entschieden, nur weil Dobrindt, der in diesem Fall keinerlei Kompetenzen hat, der nur weil Dobrindt das sagt, heißt das nicht, das Gericht hat das ja entschieden. Sven Hüber, stellvertretender GdP-Bundesvorsitzender, erklärt, Zitat, wenn eine ministerielle Weisung wenigstens nach gerichtlichen Feststellungen rechtlich nicht zulässig ist, dann müssen die Beamten freigestellt werden von der persönlichen Verantwortung. Und das ist nicht passiert. Ich wiederhole das. Der Gewerkschaft der Polizei-Bundesvorsitzende sagt, wenn eine ministerielle Weisung wenigstens nach gerichtlicher Feststellung wie es passiert ist, rechtlich nicht zulässig ist, wie es passiert ist, dann müssen die Beamten freigestellt werden von der persönlichen Verantwortung. Und das ist nicht passiert. Es gibt keine Freistellung. Niemand hat diese Freistellung. Wo? Wer hat das freigestellt? Sie fordern das, sie wünschen das, sie wollen das. Das ist aber nicht passiert. Die Konsequenz ist, ich habe es gerade gesagt. Denn im Bundesbeamtengesetz sei geregelt, und das ist wichtig, dass die Beamten für seine Handlung und damit auch für die Zurückweisung eines Asylsuchenden höchst persönlich verantwortlich ist. Hüber findet deutliche Worte. Und ich muss Ihnen sagen, in den Jahrzehnten, die ich jetzt bei der Bundespolizei bin, ist es mir noch nicht vorgekommen, dass die politische Entscheidung in Kauf nimmt, dass die ausführenden Beamten in eine Bredouille kommen. Das Bundesinnenministerium teilt mit, dass man den Sachverhalt geprüft habe. Und sie sagen, Zitat, eine persönliche Haftung des einzelnen Beamten bzw. der einzelnen Beamtin scheidet grundsätzlich aus. Dass die Beamten in Bedrängnis kommen könnten, ist auch den Worten Angela Fomenjaiks vom Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein zu entnehmen. Sie wurde am vergangenen Wochenende in Leipzig zur neuen Vorsitzenden des RAV-Vorstands gewählt. Den vorliegenden Sachverhalt kommentiert sie folgendermaßen. Gerichtliche Entscheidungen anzuzweifeln und ihre Geltung in Abrede zu stellen, sei ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz und bedeute in seiner Konsequenz, dass exekutives Handeln über Recht und Gesetz gestellt werde. Sie erklärt weiter. Wir werden uns als Rechtsanwältinnen derartigen Angriffen entgegenstellen und diese Politik des kalkulierten Rechtsbruchs nicht hinnehmen. Aus dem Bundesinnenministerium heißt es in einer Antwort auf Nachfrage, dass die Grenzkontrollen und Zurückweisungen wirksam seien und die Anzahl der Asylanträge zurückgehe. Gemeinsam mit anderen Maßnahmen habe man eine, Zitat, migrationspolitische Wende eingeleitet. Ich möchte das wiederholen, weil das wirklich wichtig ist. Wir reden hier nicht in irgendwelchen Hypothesen oder irgendwelchen Sachen. Der Artikel sollte es mehr oder weniger klar machen. Alle Beteiligten wissen, dass das geltendes Recht bricht. Ein Gericht hat ein Verfahren diesbezüglich eindeutig beurteilt. Diese Verfahren werden jedes Mal, wenn sie sich in dieser Art und Weise vor Gericht befinden, in derselben Art und Weise beurteilt. Das wird auch so ausgeführt. Ein Bundespolizist haftet individuell. Es gibt keine Freistellung dazu. Die Gewerkschaft der Polizei fordert die Aussage, dass die individuelle Haftbarkeit aufgehoben wird. Das hat aber niemand gemacht. Niemand hat das gemacht. Das bedeutet im Umkehrschluss dazu, dass jeder Bundespolizist, der an einer Zurückweisung von Asylsuchenden beteiligt ist, automatisch geltendes Recht bricht und damit eben einem Verfahren unterliegen könnte. Das ist fucking crazy. Und das ist für alle Beteiligten beschissen. Das ist für die Bundespolizisten beschissen, die sich an der deutschen Außengrenze verausgaben zu Tausenden. Was? Das ist logischerweise für die Abgrenzung von Exekutive und Judikative super schlecht. Das ist für die Bundesregierung schlecht. Das ist für alle schlecht und natürlich auch für die zurückgewiesenen Menschen mit geflüchteten Hintergrund, die Asyl suchen.
Oh no.
Das aus der Tagesschau. Könnt ihr euch noch erinnern? Wie oft sich Olaf Scholz nicht an Cum-Ex erinnern konnte, vielleicht könnt ihr euch erinnern. 43 Mal war es, glaube ich. 43 Mal. Und jetzt gibt's.
Ach, übrigens. Was ist denn der vorherige Arbeitgeber von Friedrich Merz war BlackRock und jetzt gibt's ein kleines Exklusiv-Exposé von der Tagesschau bezüglich BlackRock?
Toll. Ich lese vor. Trickreiche Steuersparmodelle des US-Finanzriesen BlackRock bescheren der EU jedes Jahr Einnahmeverluste in zweistelliger Millionenhöhe. Das zeigt eine Studie, die dem ARD-Studio in Brüssel und der Süddeutschen Zeitung exklusiv vorliegt. Der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock ist auch in Sachen Steuerminimierung vorn dabei. Es sei ein aggressives, aber rechtlich zulässiges Steuermanagement, sagt der türkische Volkswirtschaftler Seyhun Elgin. Der Professor von der Bogaji-Universität in Istanbul, der zuvor auch an der renommierten US-Universität bei der Columbia University lehrte, hat eine Analyse erstellt. Die Studie zeige, dass BlackRock zur Steuervermeidung in der EU ausgeklügelte Strategien nutzt. Damit erreicht das Unternehmen für sich effektivere Steuersätze, die etwa halb so hoch sind wie die gesetzlichen Steuersätze in wichtigen EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien. Die Folge seien erhebliche Verluste an öffentlichen Einnahmen. Für die EU werden sie auf 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro zwischen 2017 und 2023 geschätzt. Allein in Deutschland würde so jedes Jahr mindestens 50 Millionen Euro entgehen. BlackRock teilte dagegen auf Anfrage schriftlich mit, dass die Studie falsche und irreführende Behauptungen enthalte. BlackRock zahlt Steuern gemäß den von der jeweiligen Steuerbehörde festgelegten Steuersätzen. Das Unternehmen werde von unabhängigen Steuerexperten und Rechtsanwälten über die Verpflichtungen beraten und man handle, Zitat, konservativ, um sicherzustellen, dass BlackRock alle gesetzlich vorgeschriebenen Steuern zahle. Durch konzerninterne Transaktionen werde die Steuerbelastung des Unternehmens erheblich reduziert, argumentiert Elgin. BlackRock untergrabe die Steuerfairness, indem systematisch Lücken und Schwachstellen in den internationalen Steuerregelungen ausgenutzt werden. Zitat, diese Steuervermeidungsmodelle basieren vor allem auf zwei Mechanismen, Vorrechnungspreise und Gewinnverlagerung. Zum Beispiel berechnet BlackRock in seiner Tochtergesellschaft in Höchstländern wie Deutschland oder Frankreich sehr hohe interne Lizenzgebühren für die Nutzung der BlackRock Investment und Risikosoftware Aladdin. Diese Gebühren mindern die steuergepflichtigen Gewinne deutlich, erläutert Elgin. Gleichzeitig flössen diese Gebühren als Einkünfte an Tochtergesellschaften mit Sitz in Ländern wie Irland oder Luxemburg, die viel niedrige Steuersätze haben. Die BlackRock-Töchter dort sind oft sogenannte tote Gesellschaften, die zwar formal existieren, jedoch vor Ort kaum wirtschaftlich aktiv sind, weil sie vor allem steuerlichen Zweck dienen. Mit solchen Strategien werden den öffentlichen Haushalten viel Geld entzogen, das beispielsweise in Bildung oder Gesundheit investiert werden könnte, sagt der Europaparlamentarier Martin Schirdewan. Der Co-Vorsitzende der linken Fraktion im EU-Parlament hat die Studie in Auftrag gegeben und sieht in dem Ergebnis auch eine Belastung für Friedrich Merz. Der war von 2016 bis 2020 Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland. Es kratzt durchaus an der Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers, sich an solchen Steuervermeidungspraktiken beteiligt zu haben. Zitat, da Friedrich Merz Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland er offenkundig sich ein sehr umfangreiches Wissen angeeignet hat, wie Steuervermeidung funktioniert, finde ich, kann er jetzt als Bundeskanzler von diesem Wissen auch Gebrauch machen und die Steuerschlupflöcher schließen. In diesem Sinne empfiehlt die Studie eine umfassende Berichtspflicht für große Unternehmen, die in der EU aktiv sind. So müssten vor allem Informationen über Gewinne, Umsätze, Transaktionen und alle gezahlten Steuern offengelegt werden. Gleichzeitig braucht es eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Steuerbehörden und sollten Konzerne, denen es an nötiger Transparenz mangle, von öffentlichen Aufträgen oder beratenden Funktionen in der EU-Institution ausgeschlossen werden.
Ja, halte ich jetzt für nicht so realistisch tatsächlich.
Ich denke es nicht. Aber wisst ihr, woran ich denken musste, als ich das hier gelesen habe? Nämlich die, das war dieser, genau hier. Bei diesem Satz musste ich an eine gewisse Person denken. Hör zu. Zum Beispiel berechnet BlackRock seinen Tochtergesellschaften in Hochsteuerländern wie Deutschland oder Frankreich sehr hohe interne Lizenzgebühren für die Nutzung der BlackRock Investment- und Risikosoftware. Diese Gebühren mindert die steuerpflichtigen Gewinne deutlich. Gleichzeitig flössen diese Gebühren als Einkünfte an Tochtergesellschaften mit Sitz in Ländern wie Irland und Luxemburg. Das ist der Benko, ich mache eine Firma auf, vermiete mit einer Firma A an Firma B und die muss dann bezahlen und Profit. Ich musste unweigerlich an René Benko denken. Unweigerlich musste ich daran denken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei großen international europaweit fungierenden Firmen wahrscheinlich standardmäßig überall so läuft. Ich finde den Satz gut. Friedrich Merz kann seine Lehren aus dem Steuervermeidungssystem nutzen, um diese Schlupflöcher zu schließen.
Geil.
Finde ich ein guter Ansatz, muss ich sagen. Also, go for it.
Do it. Just do it.
Aber wehe, du kriegst zu viel Bürgergeld ausgezahlt, Bruder. Wirklich, du wirst anders gefickt. Und nun zum Wetter. Ich habe tatsächlich ein bisschen was zum Wetter reingebracht, weil es Wochenende wohl sehr heiß werden soll. Am Wochenende ist an vielen Orten in Deutschland mit Hitze zu rechnen. Auf Temperaturen von bis zu 37 Grad am Sonntag fallen teils starke Schauer und Gewitter. Den Menschen in Deutschland steht am Wochenende Hitze mit Temperaturen bis zu 37 Grad bevor. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Sonntag mit Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad, im Süden lokal sogar bis 37 Grad. Im Westen und in der Nähe, in der Mitte Deutschlands, soll es am Abend dann stellenweise kräftigen Schauer und Gewitter geben. An den Küsten werden Höchstwerte um 28 Grad erwartet. Der Samstag wird demnach sonnig und trocken, mit Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad in Vorpommern und 33 Grad entlang des Rheins. Zum Wochenstart wird es nicht mehr ganz so heiß. Die Höchstwerte erreichen am Montag 20 bis 26 Grad im Nordwesten, sonst 26 bis 30 Grad. Im Süden und Südosten Deutschlands wird es wechselnde bewölkt. Teils gibt es Schauer, kräftige Gewitter. Örtlich kann es zu Unwettern kommen. Im Osten und Südosten kann es teils kräftige Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen geben. Und damit sind die Nachrichten auch jetzt schon vorbei. Die Lottozahlen habe ich für euch nicht. Aber ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit, für diese umfassende Nachrichtenübersicht. Wir haben ja über einiges gesprochen. Und sage schon mal hier, das war's. Ne? Schön.